Asia Expansion Explained. Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-how, Best Practice Cases und spannende Karriere-Talks für einen erfolgreichen Markteintritt.
Heute ist die 52. Folge und auch heute haben wir wieder einen tollen Gast und ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir freuen uns auf Franka Godina, Senior Program Manager des Accelerators Techstars Tel Aviv. Und über welches Thema wir mit Franka heute sprechen, das verrät euch Fabian.
Ja, mit Franka sprechen wir heute über Leadership und Recruitment und wir sind gespannt auf ihre Tipps für ein erfolgreiches Teammanagement. Die gebürtige Wienerin lebt seit fast 4 Jahren in Tel Aviv in Israel und arbeitet seither eng mit lokalen und internationalen Startups zusammen. In Wien aufgewachsen, hat Franka Wirtschaft in Wien, Hanoi und Tel Aviv studiert. Nach ihrem Bachelorstudium zog sie für 3 Jahre nach Indien. Den Anfang machte sie in Neu-Delhi als Volontär des Außenwirtschaftscenters. Danach zog sie nach Mumbai, wo sie als Krisenmanagement Consultant für große indische Unternehmen tätig war. Nach Indien ging es kurz zurück nach Wien und Berlin, bevor sie ihre Heimat in Tel Aviv fand.
Alles in allem war Franka international mit unterschiedlichsten Teams tätig und wir sind gespannt auf ihre Einblicke zum Thema Leadership and Recruitment in der israelischen Geschäfts- und Arbeitswelt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Franka.
Hallo Franka, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist zu einem ganz speziellen Thema, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für jedes Startup, das nach oder über Israel internationalisieren will. How to recruit and manage a strong team. Bevor wir jetzt aber tatsächlich dann in die Tiefe gehen im Gespräch, würdest du dich bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Ja, hallo Fabian, hallo Lisa. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin die Franka, ich bin gebürtige Wienerin, lebe jetzt aber schon seit fast 4 Jahren in Israel, war länger auch in Asien in unterschiedlichen Funktionen tätig und bin jetzt die Senior Program Managerin für Techstars. Techstars ist ein internationaler Accelerator, wir sind in rund 60 Locations und seit 2016 eben auch in Israel. Und in meiner Funktion sehe ich, also arbeite ich jährlich mit 10 bis jetzt dann bald 24 Startups zusammen. Also sie sind alles Early-Stage-Startups, die eben gerade auch im Beginn sind, ihre Teams aufzustellen, Seed-Rounds zu raisen. Und ich freue mich heute, da im Detail mit euch darüber zu sprechen.
Super.
Super. Wir freuen uns auch, dass du heute mit uns sprichst, vor allem auch mit deiner Erfahrung in Asien. Also wir Israel ist ja nur eine asiatische Zielregion, die wir betreuen. Und heute geht es eben, wie der Fabian schon gesagt hat, über Recruitment and Leadership. Und wir wollen mit dir eben hier herausfinden, was sind denn so die Tipps und Tricks am israelischen Markt oder welche Erfahrungen hast du gemacht, wie hier israelische Startups nach den besten Talenten scouten? Und gleich zu Beginn, was sind denn die ersten Schritte, wenn man sich in Israel niederlässt, die man beachten muss, wenn man ein Team bildet und wenn man seine erste Person einstellen möchte?
Also das ist natürlich sehr abhängig davon, mit was für einer Größe. Aber jetzt, wir gehen mal davon aus, ein Startup, das noch nicht allzu lange existiert und hier halt Fuß fassen möchte und ein lokales Team aufstellen möchte. Ich glaube schon, dass für Teams hier eine Mischung aus vielleicht Expats und dann aber auch lokalen Hires das Beste ist. Also jetzt nicht nur ein Team zu haben, das rein aus Israelis besteht, sondern eben auch vielleicht ein paar Experts da zu haben, das sozusagen die Brücke immer bildet zu Mutterunternehmen, das vielleicht in der Dachregion angesiedelt ist. Und da eben so eine gute Mischung zu haben. Und aber besonders sich halt vorab auch zu überlegen, okay, was sind denn die Key-Faktoren, die ich denn wirklich hier lokal hiren möchte? Das ist dann vermutlich im Bereich Business Development, aber auch, nehme ich mal an, Tech. Weil gerade Israel auch ein sehr starkes Pflaster ist für Tech-Talent. Das wären so die ersten Schritte. Aber sich das halt irgendwie gut zu überlegen und dann nämlich sich auch zu überlegen, dass hier schon eine andere Unternehmenskultur herrscht und was man denn hier vielleicht auch ein bisschen anders machen soll gegenüber seine Niederlassungen in der Dachregion.
Also auch hier vorab gleich einmal evaluieren oder für sich zu überlegen, für welche Bereiche suche ich mich lieber nach Experts um, für welche Bereiche ist es wahrscheinlich sinnvoller, lokal zu scouten. Und wenn man dann das für sich definiert hat, wohin wende ich mich denn oder wo fange ich denn bei der Suche an?
Also Israel ist auch im Vergleich zu Österreich jetzt kein Riesenland. Wir haben jetzt 9 Millionen Einwohner. Mhm. Und damit ist es schon ein bisschen so eine, jeder kennt jede Kultur. Was mich überrascht hat, als ich hergezogen ist, wie stark Facebook ist und WhatsApp-Gruppen. Und mittlerweile auch Telegram-Gruppen. Aber das ist noch ein bisschen so, gerade über diese Facebook-Tech-Communities, also Stellenausschreibungen hier zu posten, da auch zu schauen, wer gerade sucht, dann zu schauen, ob man in die richtigen WhatsApp-Gruppen reinkommt. Also es ist am Anfang relativ viel Netzwerken angesagt, da hier schon so einfach viel auch so, ja, da kenne ich ja wen. Ja, ich habe hier eine Freundin, ich habe hier einen Bruder. Ich persönlich muss auch ehrlich sein, ich habe jetzt erst nach 4 Jahren das erste Mal jemanden eingestellt, der mir nicht über irgendjemanden vorgeschlagen wurde.
Spannend.
Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte zuerst, okay, nach Österreich komme ich da ein bisschen raus, aus dem, dass man immer jemanden kennen muss. Und ich hatte auch Glück, als ich hergezogen bin, kannte ich Israel schon ein bisschen. Ich habe hier mal mein Auslandssemester gemacht und mich relativ schnell gut vernetzt und deshalb auch relativ schnell meinen Job gefunden, nämlich innerhalb von 2 Wochen, was mich auch selber überrascht hat, weil ich mir dachte, ich muss auf viel mehr sogenannte Coffee Dates gehen, um das zu bewerkstelligen. Aber ja, es ist alles nur über Netzwerk und wen man kennt. Und man verlässt sich hier auch sehr stark auf Referenzen. Also auch wenn dann, also im Einstellungsprozess, also ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch später dann noch genau darauf zu sprechen kommen, sind Referenzanrufe hier viel präsenter, als ich das aus meiner Tätigkeit in Deutschland und Österreich kenne. Also wirklich, das nach dem 2., 3. Interview wird halt nach Referenzen gefragt und die werden dann auch tatsächlich angerufen. Und man wird dann auch tatsächlich, also ich wurde auch schon öfters angerufen und da wird man dann wirklich gefragt, wie die Person halt so ist. Und dem wird viel Bedeutung beigemessen. Aber es ist halt schon wirklich sehr stark so über Netzwerke hier. Was ich auch glaube, also je länger ich darüber nachgedacht habe, Sinn macht auch aus einer sozusagen Diaspora jüdischen Kultur heraus. Man hat halt Leute verstreut über der Welt, man kennt sich, man ist vernetzt und diese Mentalität ist halt schon noch sehr stark vorhanden hier.
Mhm. Super, super spannend. Das heißt, du hast in 2 Wochen einen Job gefunden. Kannst du vielleicht ganz kurz diesen Prozess durchgehen, dieser 2 Wochen, die ja sehr knapp ist, für jetzt vielleicht umgedreht dann für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant sein könnte. Wie bist du geheirat worden oder wie war der ganze Prozess?
Also das ist eine lustige Geschichte. Um ein bisschen auch aufzuholen hier, ich habe ja schon gesagt, ich habe mein Auslandssemester hier gemacht, 2013/14, und habe mich halt sofort in Tel Aviv verliebt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin endlich angekommen. Und dann, nachdem ich selbst nicht jüdisch bin, war es nicht so einfach, hier Fuß zu fassen. Und es hat halt ein paar Jährchen gedauert. Und dann bin ich eben im Jänner 2018 endlich hergezogen, habe ein Arbeitsvisum. Und mein Plan war, dass ich eigentlich mal 6 Monate ohne Job auch auskommen kann. Also vielleicht, ich war davor als Strategie- und Management-Consultant in Österreich und in Deutschland tätig und habe auch immer schon kleinere Projekte, so Innovationsprojekte Israel und Wien gemacht und habe mir gedacht, okay, als so Freelance-Consultant, da halte ich mich halt irgendwie noch weitere 6 Monate über Wasser, lerne Hebräisch und Netzwerke halt. Und habe dann aber halt gleich angefangen, halt meine ganzen Bekannten und Freunde anzurufen und gesagt, ja, ich bin jetzt hier, ich suche Job, ich habe ein Visum, kann ich euch auf einen Kaffee einladen, treffen wir uns mal kurz, wisst ihr was? Und dann klappert man halt so seine ganzen Kontakte ab und nach irgendwie so 1,5 Wochen sitze ich mit einem Bekannten zusammen und eher erst so, wir haben eher mehr philosophiert, was ich denn mit meinem Leben machen werde. Und gerade als ich aufgestanden bin und gegen Ende des Gesprächs sagte, ja, ich habe da so eine Freundin, die hat gerade einen neuen Job angefangen und die sucht ganz dringend und ich glaube, ihr könntet, das könnte was für dich sein. dies auch so mit so Female Founder und so. Also es war wirklich sehr inoffiziell und ich so, ja, cool, schick mir die Kontaktdaten und ich melde mich mal. Und er hat es mir gleich geschickt und hat dann gesagt, ja, und schreibe sofort heute. Die sucht super dringend. Es ging dann wirklich alles sehr schnell. Ich habe dann gleich geschrieben. Ich glaube, 2 Tage später, am Wochenende dazwischen, hatte ich das kürzeste Einstellungsgespräch meines Lebens, waren 10 Minuten. Ich bin rausgegangen und habe gedacht, okay, das ist jetzt nichts. Das war halt super kurz. Ich glaube, 1 Stunde später wurde ich angerufen und so, ja, kannst du übermorgen anfangen? Und ich so, ja, klar. Und es war halt dann am Anfang ein Job, der jetzt nicht ganz auf meinem Level war, also und jetzt auch nicht so gut bezahlt war. Aber ich habe mir gedacht, okay, das hat sich halt gut angeboten. Ich wusste, es ist ein Accelerator. Ich werde sie, also Hila Brenner ist halt hier Serial Founder, kennt jeden und jede und hat auch das größte Female Founder Netzwerk gegründet hier in Israel. Und ich wusste, okay, ich arbeite halt für sie ein bisschen, schau mir das halt mal an, schau mal, was ich selber daraus machen kann und aber bilde halt mein Netzwerk weiter auf und dann schauen wir mal. Und das ist auch eher so etwas ganz allgemein, was ich aus Israel mitgenommen habe, dass über dieses Netzwerk und über Leute um Hilfe bitten und auch jetzt bitte ich ständig Leute um Hilfe, mir Startups vorzustellen oder mir Leute vorzustellen für die Stellen, für die ich einstelle. Und dann kommt da viel zurück und dann handelt man und macht was draus und dann werden dir die Leute immer gerne helfen, solange du halt etwas damit machst, also mit ihren Intros etwas machst, anderen Leuten weiterhilfst. Das ist eine sehr starke auch so Give-First-Mentalität. Und die habe ich dann eben auch in meinem Job umgewandelt. Das war dann einfach, ich habe einfach mal gemacht und habe es an mich gerissen, auch viele Verantwortungen und habe das zu meinem gemacht und was dann dazu geführt hat, dass ich halt länger geblieben bin und der Job halt auch der Job wurde, den ich halt wollte. Und ich weiß nicht, ob diese Eigenständigkeit, die hier schon immer sehr entlohnt wird, zum Beispiel in Österreich oder auch Deutschland, so viel Zuspruch finden würde. Oder ob man da nicht irgendwie öfters gegen eine Wand laufen würde.
Wenn du jetzt sagst, dass eben sehr viel durch das Netzwerken läuft, das gegenseitige Unterstützen auch hier, sich selber die Verantwortungen zu sich holen, um auch mitgestalten zu können. Inwiefern in so einem Einstellungsprozess ist es dann wichtig, überhaupt offiziell da eine Bewerbung zu senden? Wie schaut das mit Lebensläufen aus? Wie aussagekräftig müssen die sein? Kann ich überhaupt dann auch noch gewisse Sachen verhandeln, wenn das mehr über Intros läuft? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube schon, dass es da ab und zu die Outliers gibt, die tatsächlich eine Bewerbung schicken und zu einem Interview eingeladen werden und dann eine Stelle bekommen. Auch über meinen Freundeskreis hier und auch dem, wie ich ehrlich gesagt selber einstelle, sind das aber die Ausnahmen. Das heißt, weil ich ja für ein amerikanisches Unternehmen arbeite, bitte ich viele meiner Intros, sich dann doch offiziell über unsere Plattformen zu bewerben, weil ich halt einem gewissen Prozess folgen muss. Aber ja, aber Lebenslauf ist wichtig. Eine Seite ohne Foto, relativ kurz, sehr zugeschnitten auf die Stelle, die man möchte. Also das ist schon sehr wichtig. Also wenn man sich hier, also ich hatte dann hier oft 3 Stellen ausgeschrieben und mir wurde jemand vorgeschlagen und der hat sich dann schnell auf alle 3 beworben mit demselben Lebenslauf und dann auch im ersten Intro-Call war ihm eigentlich wurscht, was gemacht wird und das ist nicht gern gesehen. Also Leute hier sehen schon gerne, dass du eigentlich weißt, was du möchtest. Also eben das führe ich auch wieder auf diese Eigeninitiative zurück. Also man will halt Menschen einstellen, die auch unabhängig arbeiten können, die mit viel Energie kommen und viel Motivation kommen. Und da ist eben dieses Wissen, was man will, sehr, sehr wichtig. Und wenn es dann um den Prozess hier geht, hier ist schon ein Prozess, also meistens ein kurzes Telefonscreening, um irgendwie abzuklären, dass halt so die wichtigsten Parameter passen. Dann ein längeres, mittlerweile Zoom-Interview. Und dann meistens noch 1-2 andere für größere israelische Startups, die haben auch alle Assignments, denen sehr viel Gewicht beigemessen wird. Nach dem ersten Telefonscreening muss man oft ein sehr aufwendiges Assignment machen. und dann eben noch 2-3 weitere Runden, bis man halt eingestellt wird. Und diesen Assignments, ich spreche jetzt auch eben hier viel mit anderen Recruitern, also die sind halt irgendwie für die sehr wichtig, weil sie halt glauben, dass sie dann irgendwie abschätzen können, was der Kandidat oder die Kandidatin kann. Aber mehr und mehr kommen sie halt auch drauf, dass die Leute halt kommunizieren und mittlerweile man halt dann immer jemanden kennt in dem Unternehmen und dann oft halt die Assignments so gemacht werden von jemandem, der schon im Team drinnen ist. Das heißt, denen wird mittlerweile dann auch weniger Bedeutung beigemessen. Ja, aber das ist wieder auf Netzwerk, weil jetzt, wenn ich zurückdecke, also ich kenne niemanden in meinem engen Freundeskreis, der sich einfach auf eine Stelle beworben hat, nie jemanden konnte im Unternehmen, nie jemanden in einem Unternehmen angesprochen hat, um eine Stelle zu bekommen. Also selbst wenn ich mich beworben habe, eingeladen werde, würde ich dann schauen, okay, wen kenne ich, wer kann mir sagen, wie der Prozess abläuft, wie viel Geld ich verlangen kann, wie ich das Assignment machen muss und all diese Dinge. Also man klärt das alles vorab ab, damit man dann irgendwie bestmöglich aufgestellt ist.
Gut, das ist, glaube ich, prinzipiell so oder so ein wertvoller Tipp, dass man, wenn man einen Job haben möchte, hier auch mit einer gewissen Selbstinitiative hineingeht. Kommen wir doch jetzt zum tatsächlichen Thema Team aufbauen, erste Schlüsselkräfte einstellen. Und wir wissen, oder das ist der Tipp immer an Startups, das Team ist einer der wichtigsten Faktoren. Das Team muss funktionieren. Und wenn ich dann Schlüsselkräfte habe, wie schaffe ich es, die auch zu halten? Gerade eben auch in einem recht schnellen Ökosystem wie Israel, wo auch eben sehr, sehr viel übers Netzwerken läuft. Wie schaffe ich es dann aber, hier meine Schlüsselkräfte zu halten?
Ist im Moment schwierig. Also ich habe das jetzt auch über die letzten 4 Jahre, es wird immer schwieriger, besonders Tech, aber mittlerweile auch andere sehr nachgefragte Positionen wie Product Manager, aber auch teilweise Marketing oder BizDev, weil die Nachfrage nach talentierten Arbeitern, Arbeiterinnen einfach sehr stark ist und im Moment sehr viel Geld hier im System ist. Das heißt, die Salaries einfach sehr kompetitiv sind. Das heißt, mittlerweile muss man sehr viele Boxes ticken, damit Leute sagen, okay, ja, ich bleibe hier für länger. Ich glaube, dass aber trotzdem gerade bei, sagen wir, wenn es ein kleines Team ist und am Anfang im Aufbau etwas als Employee Stock Options sehr wichtig sind, um die Bindung an das Unternehmen zu haben. Also zu sagen, okay, wenn ich hier halt wirklich 5 Jahre bleibe, dann und das Unternehmen gut läuft, dann könnte mich das gerade bei einem kleinen Team eigentlich, könnte mir das sehr viel Geld bringen, down the line. Das sehe ich, dass das sehr wichtig ist, was Foundern oft auch sehr schwer fällt, weil die schon irgendwie sehr viele Investor im Boot haben, selber 3 Co-Founder sind und dann auch noch genügend Raum freizuhalten für ESOPs, also Employee Stock Options, ist schwierig. Das heißt, für meine Early Startups, die in den Accelerator kommen, haben wir sehr früh immer eine Session, einen Workshop für Employee Stock Options, damit sie sich von Anfang an, wenn sie ihren Cap Table sich anschauen, da genügend Freiraum lassen für alle zukünftigen Schlüsselkräfte, die sie einstellen und eben so halten wollen. Weil man eben nicht nur, also ab einer gewissen Größe kann man halt keine Co-Founder mehr onboarden, sondern muss halt die Leute anders halten. Aber Stock Options sind da sehr wichtig. Und dann, ich glaube, mittlerweile eben auch eine gewisse Unternehmenskultur, die Freiraum bietet. Also, dass die Leuten auch wirklich Chancen zeigt. Okay, man kann mit dem Unternehmen wachsen. Das ist aber eh überall gleich, aber ist halt immer wichtiger, gerade jetzt. Also, ich habe zum Beispiel jetzt auch gesehen, dass einige meiner Freunde weggehen von den ganz großen Startups, auch wenn die jetzt auch gerade an die Börse gegangen sind und eigentlich gerade viel Geld da ist, und wieder zurück zu kleineren. Man sieht da das Gefühl haben, okay, da kann man wirklich was bewirken. Da kann ich wirklich zeigen, was ich drauf habe. Da kann ich wirklich was lernen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also insofern sind auch kleinere Startups, haben etwas zu bieten. Es müssen nicht immer nur die Großen sein, die dir viel Geld zahlen können monatlich, sondern eben, dass diese Herausforderungen, die man seinen Arbeitskräften bieten kann, dass das eigentlich auch sehr, sehr nachgefragt ist. Und ich sehe das immer wieder, dass, also wir haben zweimal ein Programm im Jahr, das sind immer 3 Monate und da kommen 10 bis 12 Startups, aber ich stelle auch für diese 3 Monate 3 bis 4 Associates ein, die zum einen mir im Programm helfen, aber auch für die Startups da sind, also im Design, im Business Development, Marketing und sonstige Funktionen. Und diese, und das ist meine Hauptaufgabe, dass ich diesen Associates helfe, ihre nächste Stelle zu finden. Ist es jetzt in eins dieser Startups zu kommen oder den nächsten Karriereschritt, wie auch immer, zu wagen? Und da war ich überrascht eigentlich, wie sehr das eigentlich für die Associates auch gut ist, teilweise an ein sehr, sehr junges Startups zu gehen, mit teilweise weniger Gehalt, aber wo sie eben das Gefühl haben, okay, da kriege ich viele Stock Options, da kann ich wirklich zeigen, was ich drauf habe. Ich kann mit dieser Firma mitwachsen. Und ja, das hat mich überrascht. Ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders erwartet am Anfang.
Super, super spannende Themen, die du da ansprichst. Sehr viel, die mit Leadership und Management zu tun haben. Vielleicht gehen wir dann gleich in den nächsten Pool an Themen, die wir noch ein bisschen heute besprechen wollen. Wie aus deiner Sichtweise mit Managing, das, wo du das Programm managst und wo du mit sehr vielen Startups zu tun hast und sehr gut verankert bist in Israel. Wie führt man jetzt richtig in Israel und sinnvoll? Was soll man auf keinen Fall tun? Und wie schafft man das so auch ein bisschen diese Entrepreneurial DNA oder Company DNA reinzubringen? Also hast du da ein paar Tipps oder hast du da Sachen gesehen oder sagst, oh mein Gott, was haben denn die da gemacht? Das geht überhaupt nicht. Gerade mit dem Israel-Fokus, oder ist das überhaupt ein Thema, das in Israel ein wichtiges ist?
Also ich habe über meine Karriere hinweg eben in Europa viel gearbeitet, aber eben auch in Indien eine längere Zeit und dann eben jetzt in Israel. Man sieht natürlich ganz unterschiedliche Arbeitskulturen und ganz in jedem Land und in jeder Kultur sind manche Dinge mehr oder weniger wichtig, aber so im Durchschnitt habe ich schon gesehen, dass es eigentlich immer wichtig ist, egal wo man arbeitet und was für einen Führungsstil man haben will, dass man immer wirklich auf die Leute schauen muss, die man denn tatsächlich führt. Man führt sehr unterschiedliche Menschen. Und in meiner Meinung ist es immer wichtiger zu schauen, okay, was sind denn tatsächlich die Menschen, die ich eingestellt habe und was braucht jeder individuell? Jetzt nicht nur für die Funktion, die er im Unternehmen aufführt, sondern sehr persönlich. Und ich habe herausgefunden, dass auch über alle Kulturen verteilt, wenn man das nicht aus den Augen verliert, dass man wirklich da ein Individuum vor sich hat, das bestimmte Bedürfnisse hat und auf bestimmte Art und Weise angesprochen werden muss, dass man dann oft weniger Dinge falsch machen kann. Also das mal vorneweg, das ist unabhängig meiner Meinung nach, wo man einstellt, wo man führt. Und das versuche ich für mich so weit runterzubrechen, dass ich mir wirklich überlege, okay, dass ich für jede Person, die ich führe und jede Person, die ich einstelle, oft meine E-Mail-Kommunikation ändere. Meine Art und Weise, wie ich führe. Es gibt Menschen, die brauchen, dass ich jeden Tag mit ihnen in der Früh durchgehe, was sie denn heute zu machen haben. Und dann gibt es Menschen, die es am besten, ich rede einen Monat nicht mit ihnen. Und das lässt sich relativ schnell eigentlich, also zumindest für mich, in den ersten 2, 3 Arbeitswochen herausfinden, was man für eine Art von Person vor sich hat. Und ich versuche tatsächlich, das so zuzuschneiden. Und das ist auch mein Tipp oft für meine CEOs, wenn sie ihre Teams einstellen. Für dann so, was sehr Israel-spezifisch ist, schon, dass Leute ihren Freiraum brauchen. Ob sie ihn tatsächlich immer brauchen oder ob sie ihn kulturell für sich beanspruchen, insofern, dass das halt irgendwie so, in Israel sagt man, was man denkt und es ist alles eine offene Kommunikation und transparent und deshalb verhalten sich die Menschen einfach so. Und deshalb muss man, also ich glaube, hier ist eine, also direkte Kommunikation sehr wichtig, ein offenes Führen. Man kann auch auf den Tisch hauen und sagen, dass man das jetzt überhaupt nicht gut findet und nichts passiert, also auch man kann sich hier streiten, ohne dass gleich irgendwie große Brüche auftreten. Also einfach so, das ist schon der größte Unterschied auch zu Deutschland und Österreich, meiner Meinung nach. Und auch zu Indien zum Beispiel. In Indien ist es auch alles viel höflicher und viel kontrollierter und man hat viel mehr Prozedere. Und man hat hier überhaupt kein Prozedere. Man hat hier überhaupt kein Chit-Chat vor einem Meeting. Man kann oft sehr schnell zum Punkt kommen. Das schätze ich auch sehr. Hier ist es wertgeschätzt, wenn ich meine Meetings auf 10 Minuten habe und keine Stunde brauche, um in Wahrheit etwas zu besprechen, was ich in 10 Minuten besprechen kann. Also dieses ist wirklich sehr direkte Arbeiten, offene Kommunikation. Und ich glaube, das muss man sehr berücksichtigen, wenn man halt auch Israelis einstellt. Und dass man eben gerade auch als Führungskraft das nicht so als Affront sehen soll, wenn Untergebene auch mal irgendwie aufmüffig sein, Dinge in Frage stellen, weil sie das eben aus ihrer Kultur heraus gelernt haben und deshalb einfach auch ständig tun.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den wir auch schon gehört haben von unseren anderen Gästen, dass hier eine sehr direkte und offene Kommunikation stattfindet. Und gibt es da aber jetzt etwas, wo man sich dennoch vorbereiten muss, eventuell als Nicht-Israeli, oder wo man sagt, okay, daran muss ich mich anpassen, oder kann ich dann als Nicht-Israeli genauso offen und direkt kommunizieren?
Meiner Meinung nach schon, ja. Das ist, funktioniert eigentlich immer besser als alles andere. Besonders, weil, also wenn man sich halt auch ein bisschen an die Gegebenheiten hier anpasst, also dass es voll okay ist, an einem durchschnittlichen Tag mit Flipflops und Shorts ins Büro zu kommen. Man passt hier sehr schnell in diesen Melting Pot, der halt Israel ist. Man fällt dann halt oft gar nicht so sehr auf als Nicht-Israeli, weil ja hier eh alle von irgendwo anders herkommen. Und das am besten ist, man einfach ja direkt ist und sagt, was man denkt. Ich lege schon immer nahe, irgendwie eine gewisse Form der Höflichkeit zu wahren, aber das ist halt auch einfach, weil ich das als respektvolles zwischenmenschliches Verhalten sehe. Also manchmal übertreiben es mir meine Frauen ein bisschen auch so mit dem, wie sie halt miteinander kommunizieren, aber ist auch okay. Also muss man halt auch wissen. Es gibt, das habe ich auch gehört, schon auch Lieder hier, die sehr cholerisch sind und schreien, aber ich meine, man hat die in jeder, und da, also wenn ich einen Founder habe, einen CEO, der mir so gegenübertritt, den versuche ich schon, oder ich versuche die, es sind meistens Männer, sage ich auch dazu, dann so zu coachen, dass sie sich vielleicht da bessern, weil ich allgemein finde, dass das kein Leadership-Style ist, der irgendwie nachhaltig ist. Aber grundsätzlich kann man einfach, also man muss sich hier nicht irgendwie als von außen kommender zuerst mal irgendwie anpassen. Also man kann einfach so sein, wie man ist und direkt und offen kommunizieren.
Super, super spannend. Du hast vorher schon gemeint, man soll seinen Mitarbeitern und etwas, was relativ typisch ist im israelischen Miteinander und in dem Miteinander arbeiten, man soll jemanden Freiräume geben. Jetzt die Frage, die mich natürlich interessiert, ist, wie funktioniert das mit Aufgabenverteilungen, Projektverantwortungen und selbstständiges Arbeiten im Team? Ich habe selbst in China tätig sein dürfen. Das ist natürlich ganz ein anderes Verständnis, als das jetzt das europäische wäre, wo man sich natürlich auch als Leader oder als Manager darauf einstellen muss. Wie funktioniert das dann in Israel, in deinem Blickwinkel aufgrund deiner Erfahrungen?
Was nochmal genau? Also was funktioniert wie in Israel?
Die Aufgabenverteilung oder Projektverantwortung, okay. Selbstständiges Arbeiten im Team. Also grundsätzlich essentieller Teil von jeder Führungsaufgabe ist natürlich, dass es nona net auch Ergebnisse gibt, nicht? Und dann kann man entweder micromanagen, makromanagen, irgendwas dazwischen. Was funktioniert da in Israel? Gerade wenn du gesagt hast, das Thema Freiräume geben ist sehr wichtig.
Ja, okay. Also was ich schon gesehen habe hier nochmal, aber ich glaube, das ist allgemein ein Trend, ich glaube auch global arbeitsweltmäßig mit auch jetzt durch Corona mehr von zu Hause und all diese Sachen. Also, dass es weniger wichtig ist, dass ich jetzt um 9 im Büro sitze und um 5 nach Hause gehe, sondern dass man sich mit seiner Führungskraft darauf einigt, was gemacht werden muss, wann und der Weg dahin aber einem selber überlassen wird. Und natürlich gibt es manche Tätigkeiten, die einen bestimmten Prozess zu folgen haben, aber dann ist es auch okay. Das sind dann oft ja auch sehr administrative Aufgaben. Aber dass alle anderen sozusagen Outcomes eher wirklich so sind, okay, in 2 Wochen muss das und das erreicht sein. Vielleicht habe ich einen Check-in nach einer Woche, um zu sehen, okay, wo man dabei steht. Und meine Tür ist immer offen als Vorgesetzte, wenn es Fragen gibt. Aber mir ist es tatsächlich egal, wie dieser Outcome erreicht wird. Und das wird halt tatsächlich dann dieser Person überlassen, wie viel Hilfe auch von anderen Teammitgliedern da in Anspruch genommen wird, wie viele Fragen gestellt werden. Also ich habe schon das Gefühl hier, dass das Fragen stellen auch sehr positiv wahrgenommen wird. Also dass man, okay, ich bekomme eine Aufgabe und dass es gern gesehen ist, dass man erst den Raum verlässt oder erst zu arbeiten anfängt, wenn man alle Fragen, die noch offen sind, stellt. Und dann aber, wenn man weiß, okay, jetzt weiß ich alles, was zu wissen ist, I go out there and do. Und in dem Fall habe ich auch das Gefühl, also in meiner Wahrnehmung, dass auch, was ich oft internationalen Startups sage, was sie von Israel tatsächlich lernen können, ist Exekution. Und nicht ein halbes Jahr mal darüber nachdenken und irgendwelche Paper schreiben und Strategiesitzungen haben, sondern okay, wir wollen da hinkommen, wir probieren es jetzt einfach mal schnell aus. Let's just do and see what comes out. Und wenn es in 2 Wochen der Outcome nicht gut ist oder man nicht zufrieden ist mit den Leistungen, dann sagt man, okay, hier muss was angepasst werden. Vielleicht hättest du hier doch noch deine Kollegen oder deine Kollegin mit einbeziehen sollen. Machen wir es besser bei der nächsten Runde. Also dass nicht nur in technologischen Bereichen eben dieses Sprint-Denken da ist, sondern für viele andere Bereiche ist, also auch. Und das ist bei mir runtergebrochen auch oft, wenn ich Events organisiere, mache ich das bei meinen Kollegen, das in Europa in 3 Monaten machen und da sich schon denken, wow, ich habe die Einladungen immer noch nicht rausgeschickt. Ich kann dir hier 200 Leute ein Event organisieren innerhalb von einer Woche, weil einfach auf diesem Exekutionslevel und die Leute da halt auch mitmachen und niemand sagt, na, das geht aber nicht. Sondern, ja, okay, klar.
Ja.
Let's do it.
Let's do it.
Eine Doer-Mentality. Bitte.
Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage zum Arbeitsmarkt. Also wir haben auch schon besprochen, dass hier die Tage oder die Arbeitswoche ja ein bisschen anders ist. Also nachdem ja Schabbat am Freitag, also der Freitag ist ja der Ruhetag, Sonntag dementsprechend dann doch fast wie ein Arbeitstag gesehen werden kann. Wie ist das aber, wenn ich jetzt auch in einem internationalen Unternehmen arbeite oder vielleicht mit Teams in anderen Ländern? Wie muss man sich dran gewöhnen? Ist das verpflichtend, dass ich da mich sehr streng daran halte, als Nicht-Israeli? Wie gehe ich damit um, mit dieser bisschen anderen Arbeitswoche?
Naja, der Samstag ist der eigentliche wirkliche Ruhetag. Das heißt, ab so Freitagnachmittag ist alles irgendwie ruhiger und man hat halt dann diese 24 Stunden von Freitagabend bis Samstagabend. Die Herangehensweise auch von internationalen Firmen ist unterschiedlich. Zum Beispiel Google stellt es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei, ob sie eine Montag- bis Freitagwoche führen oder eine Sonntag- bis Donnerstagwoche. Auch Techstars, das ist ja Headquarter in Amerika, hat es uns freigestellt, wie wir das hier organisieren wollen. Wir haben uns für eine Sonntag- bis Donnerstagwoche entschieden. Meistens wird es Leuten freigestellt. Israelische Unternehmen arbeiten grundsätzlich eher Sonntag bis Donnerstag. Internationale Firmen, manche streng Montag bis Freitag und manche stellen sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei. Es hat alles seine Vor- und Nachteile organisatorisch. Man gewöhnt sich aber dran und meine Kolleginnen und Kollegen in Europa und den Staaten gewöhnen sich auch langsam dran. manchmal muss ich sie immer noch erinnern, dass ich keine Meetings Freitagnachmittag mache. Aber das ist auch okay. Und man kann sich alles einrichten, man gewöhnt sich an alles und das ist schon machbar. Aber es gibt, glaube ich, schon auch eher Industrien, bei denen das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Also gerade wenn es auch so ums Banking oder also im ganzen Finance-Bereich ist, dann muss man sich eher an so internationalere Arbeitszeiten anpassen. Dann hat man die Leute schon, die halt Montag bis Freitag arbeiten. Aber sonst auch also für Google funktioniert es auch, wenn sie Leute haben, die halt nur Sonntag bis Donnerstag arbeiten. Also dann muss man sich halt anpassen. Und jetzt, ich meine, wir gehen ja eh immer mehr da hinzu zu sagen, okay, man hat vielleicht eh nur 2 Tage in der Woche, wo man Meetings macht und der Rest ist Arbeitszeit. Und also ich glaube, gerade auch Corona hat das sehr beschleunigt, wie wir flexibler unsere Arbeitsalltag gestalten. Also einer Firma, die eigentlich, wo der Hauptteil der Angestellten oder Montag bis Freitag arbeitet, würde ich auch hier nahelegen, eine Montag bis Freitag Arbeitswoche zu haben. Und es gibt auch viele Israelis, die das eigentlich besser finden. Weil ich habe auch hier zum Beispiel, die Kindergärten sind freitagvormittags auch offen. Also in Österreich ist der Kindergarten Samstag zu, aber hier ist er Freitagvormittag offen. Also es gibt auch hier ein System, das das halt unterstützt, diese Flexibilität.
Also die Macher-Community Israel geht in alle Bereiche vor, sodass viel ermöglicht wird, kann man, glaube ich, zusammenfassen. Sehr, sehr gut. Ja. Zum Bereich Storytelling, liebe Lisa, was haben wir denn da noch für Fragen offen?
Ja, wir wollen ja natürlich auch von unseren Gästen persönliche Erfahrungen hören, wie es ihnen denn geht im jeweiligen Markt. Und du bist jetzt seit 4 Jahren in Israel. Was reizt dich denn sehr am israelischen Markt? Vor allem im Hinblick, dass du ja in Asien und auch in Europa, Zentraleuropa tätig warst. Und hast du irgendwelche Hürden nehmen müssen? Bist du an irgendwelche Hürden gestoßen, die du nehmen musstest, um am israelischen Markt erfolgreich zu sein?
Also ich kann das auf der einen Seite, ich versuche mich auch kurz zu halten. Meine sehr persönliche Geschichte ist die, dass ich hier einfach tatsächlich mein Zuhause gefunden habe. Ich habe mich zum Beispiel, glaube ich, nie wohlgefühlt im österreichischen und deutschen Arbeitsmarkt. Da hat sich für mich nie der Fit ergeben von meiner Person zu dem, wie dort gearbeitet wird. Aber das war halt sehr persönlich und ähnlich war es auch in Indien. Ich habe in Indien zuerst in einem rein indischen Team gearbeitet. Und viele der Projekte, die ich dort gemacht habe, glaube ich, waren 2 Jahre, nachdem ich dort aufgehört habe, noch immer nicht beendet. Dann habe ich gewechselt zu einem gemischten britisch-indischen Team und das war dann auch eher so, das war auch eher so ein Startup und da war die Arbeitsgeschwindigkeit die meinige. Und ich glaube, da habe ich dann auch realisiert, dass ich glaube, sehr persönlich für mich ich eben diese Schnelllebigkeit brauche und dieses Exekutieren. Und ich glaube, deshalb habe ich halt schnell in Israel meine Heimat gefunden und persönlich hier dann und auch Fuß zu fassen, hatte ich keine Hürden, weil ich halt sehr persönlich hier meine Heimat gefunden habe und mich hier sehr wohl fühle. In meinem Umfeld, ich habe einige Freunde, die halt Aliyah gemacht haben, also die israelische Staatsbürgerschaft angenommen haben und aber in Europa oder Amerika aufgewachsen sind. Und für die war das oft nicht so leicht klarzukommen mit dieser oft auch direkten Art, auch oft sehr schnell tätig werden zu müssen, dieses nicht ewig lang über Dinge zu diskutieren. Auch für gerade auch Amerikaner ist es, finde ich, lustig zu sehen, wie schwer es ihnen fällt, dass hier oft nicht so höflich kommuniziert wird und nicht 3-mal danach gefragt wird, wie es dir geht und wie dein Wochenende war und solche Dinge. Da muss man sich schon anpassen. Das sind ja die Anpassungen, die man, glaube ich, in jeder Kultur ein bisschen machen muss. Und was, glaube ich, schon auch schwieriger ist, vielleicht als gerade im deutschen Markt, dass man ein bisschen Zeit rein investieren muss, um sich ein Netzwerk zu bilden und zu schauen, okay, ein paar Monate zu investieren, um die Schlüsselfiguren kennenzulernen, die man kennen muss, um vielleicht den Job zu bekommen, den man gerne hätte. Was aber hier sehr gut funktioniert, weil ich kann sehr leicht Leute anschreiben auf LinkedIn und sagen, hey, ich bin hier neu, das ist interessant, was du hier machst. Die Firma, für die du arbeitest, finde ich auch spannend. Hast du Zeit für einen Kaffee? Und viele Leute würden tatsächlich ja dazu sagen, auch wenn sie dich gar nicht kennen. Und dann zahlst du ihnen halt einen Kaffee und triffst dich auf 1/2 Stunde mit ihnen und kennst schon wieder eine Person mehr. Aber diese Zeit muss man schon reinstecken, um sich halt ein Netzwerk zu bilden.
Super, super. Viele spannende Aspekte, die du da jetzt geschildert hast. Lisa, wir dürfen aber trotzdem unsere Abschlussfrage stellen, oder?
Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. So schnell verfliegt die Zeit. Unsere Abschlussfrage, liebe Franka, die stellen wir nämlich jedem unserer Podcast-Gäste. Und zwar, was ist dein persönlicher Erfolgstipp für österreichische Unternehmen, die in Israel oder über Israel in den Weltmarkt hinaus expandieren und erfolgreich sein wollen?
Also ich werde das jetzt beantworten, auch halt im Hinblick unserer heutigen Folge, halt über die Leute, die man einstellt, das Team. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, Zeit zu investieren in dem Aufbau von den Menschen, auch die das Unternehmen hier vertreten oder anders global vertreten. Und man sollte das nicht übereilen und wirklich schauen, dass man ein Team aufbaut, das die Unternehmenswerte vertritt, das daran Interesse hat, am langfristigen Unternehmenserfolg und tatsächlich als zu einem Team passt. Ich glaube, oft wird das vernachlässigt, oft wird auf einen sehr guter Lebenslauf oder krasse Studien oder so vorgezogen. Also gerade wenn man auch aus einem vielleicht auch österreichischen Dachraum kommt, dass akademische Werte oder Resümee oder wo man auch immer war, vorgezogen wird, ob die Person denn tatsächlich zum Team passt und zu mir als Führungsperson passt. Und ich glaube, dass man da wirklich das runterbrechen muss halt auf die Menschen. Und dann auch so ein globales Unternehmen ganz gut funktioniert. Und das sehe ich auch selber, weil das Unternehmen, für das ich tätig bin, wir sind sehr global. Es gibt, glaube ich, nirgendwo mehr als 5 bis 10 Leute, die, ich glaube, in Boulder, wo unser Headquarter ist, haben wir 10. Aber ansonsten sind wir alle immer kleine Teams, verstreut über die Welt. Und das Wichtige ist, wir glauben alle an das, was wir tun. Wir haben alle eine Mission. Und der Auswahlprozess, wie wir eingestellt wurden, also jetzt bis vielleicht auf mich, ist auch immer ein langfristiger und man wird da von allen Seiten angeschaut und das ist auch gut, wenn man halt wirklich gut in ein Team reinpasst. Und sich auch überlegt, okay, was will man vom Markt? Und vielleicht in Israel ist es dann, dass man halt besonders das Tech-Talent will oder Israelis können auch echt sehr gute Verkäufer und Verkäuferinnen sein. Also sich anzuschauen, okay, was sind denn hier wirklich so die Assets, die ich mir raushole? Wo sind die Leute denn wirklich gut darin? Und wo können sie auch lernen?
Perfekt. Ich glaube, wir könnten da stundenlang weiter mit dir reden, Franka. Da gibt es noch ganz, ganz viele Details und tolle Tipps von dir, die wir noch gerne hören würden. Aber Lisa, ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Franka.
Absolut, ja.
Danke.
Und jeder, der mehr über Franka wissen will, darf, ist natürlich über LinkedIn auch eingeladen, mit dir Kontakt aufzunehmen wahrscheinlich.
Und, natürlich. Ich sage immer, jeder, der nach Israel kommt, soll vorbeischauen und mir schreiben, auf ein Coffee-Date mit mir gehen.
Perfekt.
Das super. Werden wir machen.
Danke für deine Zeit und alles Gute nach Israel.
Danke. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast@jim-austria.com. Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf jim-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.